Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Wer ordentliche Beschimpfungen mag, der kann heute mal die Financial Times aus London lesen. Ein zahnloser Schoßhund steht da drin, mit Inkompetenz, die über Deutschland hinausstrahlt. Es geht hier um die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin und ihre Rolle beim Milliardenbetrug der deutschen Mogelpackung Wirecard. Wer sich das lieber als Doku-Drama anschaut, RTL hat aus der Wirecard-Geschichte jetzt einen Film gemacht. Der große Fake ist ab heute auch online zu sehen. Michael Mayer hat schon mal reingeschaut.
Ich sollte mich vorstellen. Jan Marschalek. Geboren in Wien. Jahresgehalt 2,7 Millionen Euro. Wir von Wirecard haben unserem zerrupften Zahlungsanbieter, der kurz vor der Pleite stand, mit Hilfe einer Börsen- und einer Banklizenz und einer sehr guten Software einen DAX-30-Konzern geschaffen. Wir sind die Größten.
Auftritt der Figur Jan Marschalek, gespielt von Franz Hartwig, der Zuschauer mitnimmt auf eine Reise in die Tiefen und Untiefen der Skandalbank. Nicht von Anfang an war Wirecard ein windiges Unternehmen. Seine Geschichte reicht zurück ins Jahr 1999, als der Onlinehandel noch in den Kinderschuhen steckte. Doch so weit geht das Dokudrama nicht zurück. Im Gegenteil, es setzt erst ganz am Schluss ein, als die Bank schon strauchelte und Journalisten der Financial Times London peinliche Fragen stellten nach Geldflüssen, Scheinbuchungen und, ganz allgemein, nach der Seriosität der Bank. House of Wirecard war ihre Artikelserie benannt, in Anspielung auf die amerikanische Serie House of Cards.
Die Berichte in der Financial Times, sie sind ein Desaster. Luftbuchungen, fingierte Verträge und eine Verbindung zur indonesischen Mafia. Ich meine, wer lässt sich denn sowas einfallen?
Du kennst doch die angelsächsische Presse. Die Vorwürfe in FT sind nicht neu. Wir haben sie alle selbst voll inhaltlich untersucht und können sie schon heute zu 100% zurückweisen.
Das Dokudrama glänzt vor allem durch die Spielszenen. Die Rollen sind alle hervorragend besetzt. Allen voran Christoph Maria Herbst als größenwahnsinniger Wirecard-Manager Markus Braun, Franz Hartwig als windiger Troubleshooter Jan Marschalek und Nina Kunzendorf als Journalistin, die über Umwege Informationen besorgt. Der große Fake changiert, wie in einem Dokudrama üblich, zwischen Spielszenen und echten Zeugen und Zeuginnen. Der dokumentarische Teil greift die fiktionalen Szenen erläuternd auf. Erstmals erzählt unter anderem James Freis, der Markus Braun im Juni letzten Jahres als CEO bei Wirecard nachfolgte. Als Zuschauer ist man hier und da etwas überwältigt von so viel Chuzpe und krimineller Energie. Um die Geschichte voll zu erfassen, und das ist ein Nachteil des Films, sollte man schon ein bisschen im Stoff sein. Beeindruckend, welche Aussagen die Rechercheure des Films mitzeichnen konnten. Ein anonymer Zeuge berichtet, dass in der Schlussphase der Bank kaum eine Bilanz mehr den Realitäten entsprach und Marschalek darauf drängte, die Zahlen zu schönen.
Also er hat die Zahlen so aufgeschrieben und keiner wusste, wo die herkamen. Also er wollte ja, dass ich diese geschmierte Seite nehme, sagte mir so schön, das ist das Street-Modell, also das Modell für die Straße, für die Aktionäre, für die Leute, die unsere Aktien kaufen. Und ich sollte das dann vertreten. Ich sage, wie stellst du dir das vor? Du schreibst dir einfach ein paar Zahlen auf und sagst zu mir so, jetzt gehst du da an die Börse und vertrittst diese Zahlen. Ich sage, das kann ich nicht machen.
Erstaunlich ist es, und darauf liefert der Film leider keine Antwort, warum nicht schon ein Jahr früher die Notbremse gezogen wurde. Immerhin stellte die FDP schon im Sommer 2019 eine kleine Anfrage an die Bundesregierung, ob Kursmanipulationen bei Wirecard bekannt geworden seien. Letztlich ist die Bank am Größenwahn des Managers Markus Braun zugrunde gegangen, dem, so sagt es ein Zeuge im Film, nur zwei Dinge wichtig waren: Wachstum und Technologie. Der Film von Raymond Lay schafft es, eine ungeheure Dichte an Fakten, Szenen, Aussagen und Details zusammenzustellen und daraus einen entlarvenden Thriller zu machen. Es gelingt dem Film, im Strom der Ereignisse den zwei nebulösen Unternehmern Braun und Marschalek ganz nahe zu kommen. Am Ende bleibt Manager Braun nur noch verzweifelt, ich brauche mehr Zeit, durchs Büro zu schreien. Die Insolvenz war da schon nicht mehr abwendbar. Wo die 1,9 Milliarden Euro geblieben sind, die angeblich auf asiatischen Konten lagen, darauf liefert auch der Film, wie zu erwarten, keine endgültige Antwort. Vermutlich hat es sie nie gegeben.